Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass der Beamer angeschalten ist. Ich habe nämlich unter anderem auch ein 8 Minuten langes Video mitgebracht, denn heute wird es gar nicht so kompliziert. Wenn man so einen Brief von Paulus anschaut oder überhaupt einen Text von Paulus, dann kann es ja leicht sein, dass man theologisch herausgefordert ist und irgendwo in ganz tiefe Untiefen abtauchen muss, um irgendwas zu verstehen. Aber ich hatte, je mehr ich den Text gelesen habe, eigentlich den Eindruck, der ist eigentlich echt nicht kompliziert und er ist eigentlich sogar relativ praktisch. Also er ist eigentlich relativ handfest. Und ich hoffe, dass ich das heute rüberbringen kann. Und weil es euch vielleicht so ähnlich geht wie mir, als ich vor ein paar Wochen angefangen habe, den Titusbrief zu lesen, hier jetzt in der Vorbereitung, habe ich festgestellt, ich weiß eigentlich gar nicht so viel über den Titusbrief. Ich weiß, er kommt irgendwo hinterm Timotheus und vorm Philemon. Und er wird vom Paulus an den Titus geschrieben. Und das war ungefähr alles, was ich jetzt über den Titusbrief und Titus so aus dem Stegreif zusammenbekommen habe. Aber ja, ist zwar auch vielleicht so zu erwarten, denn Titus ist jetzt kein Brief, der jede zweite Woche auch in irgendeiner Predigt drankommt. Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Und deswegen dachte ich, na, dann mache ich heute zum einen diesen sehr handfesten Teil von den 9 Versen, die heute dran sind, nämlich den ersten 9, und mach auch gleich noch, nutz die Gelegenheit, um einen Überblick über den Brief zu geben. Und nachdem ich mir da ein bestimmtes Video angeschaut habe, habe ich gesagt, naja, okay, ich könnte jetzt versuchen, alles, was in dem Video gesagt wird, euch zu erzählen, oder ich zeige euch einfach das Video. Ja? Denn die fassen dort den gesamten Brief komplett in 8 Minuten zusammen und machen das aus meiner Sicht auf eine Art und Weise, die den auch in den Kontext der gesamten Bibel stellt, die wunderbar ist. Und deswegen lese ich euch jetzt zwar die ersten 9 Verse des Titusbriefs vor, die heutige Tageslese, aber dann geht es erstmal weiter mit dem Video. Also Titus 1, die Verse 1 bis 9. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt, aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands. An Titus, mein rechtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und Stadt für Stadt Älteste einsetzt, wie ich dir befohlen habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, denen man nicht vorwirft, liederlich oder ungehorsam zu sein. Denn ein Bischof sollte untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht gewalttätig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Er halte sich an das Wort, das verlässlich ist, und der Lehre entspricht, auf dass er die Kraft habe zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Genau, das ist also der Anfang vom Timotheusbrief. Und das Video, das ich euch jetzt zeige, das beschäftigt sich, ich sag mal, die erste Hälfte beschäftigt sich genau mit diesem Anfang und dem drumherum. Und die zweite Hälfte des Videos beschäftigt sich dann noch mit dem Rest des Briefs, sodass ihr hoffentlich dann auch, wenn ihr in den nächsten Tagen die Tageslese lest, das vielleicht alles im Hinterkopf habt. Ja?
Der Brief von Paulus an Titus. Titus war ein griechischer Nachfolger von Jesus, der über mehrere Jahre ein vertrauter Mitarbeiter und Gefährte von Paulus war. Er hatte Paulus in der Vergangenheit in einigen Krisensituationen geholfen. Und wir erfahren in diesem Brief, dass Paulus ihm die Aufgabe gegeben hatte, nach Kreta zu gehen, einer Insel vor der Küste von Griechenland, um dort die Ordnung in einem Netzwerk aus Hausgemeinden wiederherzustellen. Die Kultur der Kreta in der Antike war berüchtigt. Ein griechisches Wort für Lügner war Kretizo, wörtlich ein Kreter sein. Diese Leute waren unbeliebt und bekannt für ihren Verrat und ihre Habsucht. Die meisten Männer der Insel dienten dem Meistbietenden als Söldner und die Städte der Insel galten als nicht sicher und von Gewalt und sexueller Verderbtheit geplagt. Allerdings hatte die Insel Kreta viele strategische Häfen, von denen aus man alle möglichen Städte im antiken Mittelmeer anfahren konnte. Aus der Sicht von Paulus war Kreta somit der perfekte Ort, um ein Netzwerk aus Gemeinden zu gründen. Die genauen Details kennen wir zwar nicht, aber wir wissen, dass diese Gemeinden irgendwie in den Einfluss korrupter kretischer Leiter gerieten. Sie behaupteten zwar, Christen zu sein, aber sie ruinierten die Gemeinden. Darum gab Paulus Titus die Aufgabe, dorthin zu gehen und die Dinge wieder gerade zu rücken. Dieser Brief gab ihm die Anweisungen dafür. Er hat einen sehr geradlinigen Aufbau. Nach einer kurzen Einleitung gibt Paulus Titus klare Anweisungen zu seinen Aufgaben in der Gemeinde. Er bietet ihm dann Orientierungshilfe für die neue Art der Hausgemeinschaft und der neuen Menschheit, die das Evangelium in den kretischen Gemeinschaften erschaffen kann. Paulus beendet den Brief mit ein paar abschließenden Grüßen. Er beginnt das Ganze damit, Titus daran zu erinnern, dass seine Botschaft als Apostel die Hoffnung auf das ewige Leben ist. Also das Leben der neuen Schöpfung, das jetzt schon durch Jesus, den Messias, möglich ist. Und diese Hoffnung wurde vor langer Zeit von dem Gott versprochen, der nicht lügt. Dieser kleine einleitende Hinweis stellt ein wichtiges Thema vor, das sich durch den ganzen Brief zieht. Eins der Probleme in den kretischen Gemeinden war, dass sie ihre Vorstellungen vom christlichen Gott Jesus ihren Vorstellungen von den griechischen Göttern angeglichen hatten, mit denen sie aufgewachsen waren, besonders an Zeus, ihren Hauptgott. Die Kreter behaupteten, dass Zeus sogar auf ihrer Insel geboren wurde, und sie liebten es, Geschichten und Mythologien über seine hinterlistige Art zu erzählen. Er verführte Frauen und log, um immer das zu bekommen, was er wollte. Paulus will hier klar und deutlich sagen, dass Gott, der durch Jesus offenbart wurde, ganz anders ist als Zeus. Seine grundlegenden Charaktereigenschaften sind Treue und Wahrheit. Das bedeutet, die christliche Lebensweise wird von Wahrheit geprägt sein, was für diese Kreter eine echte Veränderung sein wird. Paulus gibt Titus eine doppelte Aufgabe. Er sagt, die erste Aufgabe ist, für jede Gemeinde neue Leiter zu berufen, ein Team, das er Älteste nennt. Reife Ehemänner oder Väter, deren Lebensweise vollkommen anders ist als die kretische Kultur. Sie sollen für ihre Integrität, ihre totale Hingabe zu Jesus, ihre Selbstbeherrschung und Großzügigkeit bekannt sein. Sowohl in ihren Familien als auch in der großen Gemeinschaft. Diese neuen Leiter sollen die gute Nachricht von Jesus lehren und die korrupten Leiter ersetzen, denen die Stirn geboten werden muss. Das ist die zweite Aufgabe für Titus. Paulus identifiziert diese Lehrer als die aus der Beschneidung. In anderen Worten, ethnisch waren sie jüdische Kreter, die behaupteten, Jesus nachzufolgen. Aber ähnlich wie bei dem Problem in Galatien forderten diese Leute, dass nichtjüdische Christen beschnitten wurden und die Gesetze der Tora befolgten, wenn sie wirkliche Nachfolger des jüdischen Messias werden wollten. Paulus sagte, dass sie von jüdischen Mythen und menschlichen Geboten besessen waren. Und um noch einen draufzusetzen, waren sie nur in der Leiterschaft der Gemeinde, um damit Geld zu verdienen. Und in einem genialen Schachzug zitiert Paulus hier einen antiken kretischen Dichter namens Epimenides, der sehr offen und ehrlich über den Charakter seiner eigenen Landsleute war. Er sagte, Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Sie verwischen die Grenzen zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse und es geht ihnen nur ums Geld. Und obwohl diese Leiter behaupten, Gott zu kennen, verleugnet ihre kretische Lebensweise ihn. Um die muss man sich kümmern und das führt Paulus zum nächsten Abschnitt. Wegen dieser korrupten Leiter war das Zuhause und das eigene Leben vieler Christen in diesen Gemeinden total zerrüttet. Dreimal zeigt Paulus das Ergebnis von all dem auf. Die Botschaft von Jesus wird in Verruf gebracht. Ihre nichtchristlichen Nachbarn haben nun guten Grund, böse Anschuldigungen zu erheben, und all das macht die Lehre vom Gott, dem Erlöser, total unattraktiv und überhaupt nicht ansprechend für irgendwen. Also zeichnet Paulus ein Bild von der idealen kretischen Hausgemeinschaft, die Jesus gewidmet ist und die sich aus älteren Männern und Frauen zusammensetzt, die voller Integrität und Selbstbeherrschung sind und somit Charaktervorbilder für die jungen Leute werden können. Und die jungen Frauen sollten sich nicht durch die Betten schlafen und die Ehe meiden, wie es zu dieser Zeit auf Kreta Mode war, sondern sie sollten sich treue Partner suchen, um gefestigte und gesunde Familien zu gründen. Und die jungen Männer sollten das Gleiche tun und als leistungsfähige und gesunde Bürger bekannt sein. Christliche Sklaven waren auf Kreta in einer ungewöhnlichen Lage, denn wir wissen, dass sie wegen des Evangeliums in den Gemeinden von Paulus gleichberechtigt behandelt wurden. Allerdings bestand die Gefahr, dass sie diese Gleichberechtigung als Freibrief nutzten, um ihre Herren nicht zu respektieren und dann mit Sklavenrebellionen in Verbindung gebracht wurden, die die christliche Botschaft noch weiter in Verruf brachten. Du kannst hier sehen, wie Paulus einen schmalen Grat überwindet. Er glaubt, dass das Evangelium von Jesus seine erlösende Kraft im öffentlichen Raum beweisen muss, wenn es die kretische Kultur wirklich verändern will. Und das passiert nicht durch gesellschaftliche Unruhen oder Abkapselung der Christen vom Leben in der Stadt. Die christliche Botschaft wird für die Kreter dann ansprechend sein, wenn die Christen vollständig am öffentlichen Leben teilhaben. Wenn ihr Leben und ihre Häuser nach außen hin gleich aussehen, aber nach genauem Hinsehen werden ihre Nachbarn herausfinden, dass Christen nach einem völlig anderen Wertesystem leben, aus der Hingabe zu einem völlig anderen Gott. Und das ist der Unterschied, den Paulus wunderschön am Ende von Kapitel 2 zusammenfasst. Er sagt, dass das Wertesystem, das die christliche Lebensweise bestimmt, Gottes großzügige Gnade ist, die in der Person von Jesus erschien und in seiner Rückkehr wieder erscheinen wird. Diese Gnade wurde veranschaulicht, als Jesus seine Ehre aufgab, um anstelle seiner Feinde einen schändlichen Tod zu sterben, um sie zu retten und zu erlösen. Und es ist dieselbe Gnade, die Gottes Volk dazu aufruft, sich von den korrupten Lebensweisen abzuwenden, die nicht mit der großzügigen Liebe Gottes übereinstimmen. Paulus zoomt dann raus aus der christlichen Hausgemeinschaft und rein in eine Vision von Christen, die als neue Menschen in der kretischen Gesellschaft leben. Gerade Christen sollten als ideale Bürger bekannt sein, als friedlich, großzügig, gehorsam gegenüber Gesetzeshütern und dem Allgemeinwohl nacheifernd. Aber das entspricht überhaupt nicht dem, wie die Kreter erzogen wurden. Also wie sollten die Christen diese gegensätzliche kulturelle Lebensweise aufrechterhalten? Paulus glaubt, dass die Kraftquelle dafür die verändernde Liebe des einen wahren Gottes ist, der im Evangelium verkündet wurde. Und das ergründet er mit einem wirklich schönen Gedicht. Darin sagt er, dass uns Gottes Güte und Liebe ungeachtet unserer selbst gerettet hat. Dass Gott die Menschen durch den Heiligen Geist gewaschen, wiedergeboren und erneuert hat. Und durch Jesus hat er den Menschen einen Weg geöffnet, um vor ihm gerecht gesprochen zu werden. All das eröffnet das ewige Leben, also eine neue Zukunft in einer neuen Schöpfung. Diese lebendige Geschichte ist so kraftvoll, dass sie neue Arten von Menschen hervorbringen kann. Paulus ist überzeugt, dass die durch den Geist bemächtigte Treue zur Lehre von Jesus Gottes Gnade auf der ganzen Insel Kreta und auf der ganzen Welt verkünden wird. Paulus endet mit dem Versprechen, Verstärkung für Titus zu schicken, entweder Artemas oder Tychikus, und er grüßt ihre gemeinsamen Freunde. Und so endet der Brief an Titus. Er zeigt uns die missionarische Strategie von Paulus, die Gemeinden als Mittler für Veränderungen in ihren Gemeinschaften zu nutzen. Das wird nicht passieren, indem ein Krieg gegen die Kultur geführt oder sich der kretischen Lebensweise angepasst wird. Er ruft die Christen eher dazu auf, weise an der kretischen Kultur teilzuhaben. Sie sollen ablehnen, was verwerflich ist, aber annehmen, was gut ist. Wenn sie lernen können, friedlich zu leben und sich Jesus und dem Allgemeinwohl hinzugeben, werden die Christen in seinen Worten die Schönheit der Botschaft vom rettenden Gott offenbaren. Und darum geht es im Brief an Titus. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich.
So, ich weiß, das Video ist sehr kompakt. Da steckt in den 8 Minuten sehr viel drin. Zu viel, um das, glaube ich, auf einmal zu verdauen. Aber doch, glaube ich, vermittelt einem das einen ganz guten Eindruck, dass das nicht einfach nur so ein Brief ist, den der mal so in der Lust und Laune an einem Nachmittag geschrieben hat, sondern dass da wirklich viel Gehirnschmalz vom Paulus auch drinsteckt darin, wie dieser Brief aufgebaut ist und in welche Situation der hineingeschrieben ist. Welche Infos oder Hintergründe sind euch denn jetzt hier hängen geblieben? Oder was würdet ihr sagen, sind jetzt die wichtigsten Hintergründe, die man vielleicht wissen muss, um den Brief zu verstehen? War was dabei, was für euch neu war? Aha, genau, dass es speziell auf die Situation auf Kreta zugeschnitten ist, genau, ja.
Also nicht bloß Hausgemeinde, sondern im öffentlichen Raum, also auch für uns.
Genau, also die Aussage, das Evangelium muss sich im öffentlichen Raum beweisen, ne, um ansprechend zu sein, ja, um nach außen zu wirken. Ja.
Also der Lebensstil der Kreter hat nicht zu Jesus gepasst.
Genau, die Unvereinbarkeit dessen, wie die Kreter erzogen waren und aufgewachsen sind und gelebt haben, auf der einen Seite, und die christlichen Werte auf der anderen Seite. Genau, ja. Genau, also das bringt das Video gut raus, ne, dass die Kultur, die da auf Kreta war, eine war, die ziemlich schwierig war. Ja? Denn die waren stolz auf ihre Verschlagenheit, darauf, dass sie ganz eng mit Zeus verwandt waren, dem, der am meisten hier betrogen hat, um an alles ranzukommen, was er möchte. Und dann eben nochmal dieses sich vor Augen halten, auf der ganzen Insel verteilt haben sich Gemeinden gebildet. Und das sind jetzt keine Gemeinden, wie wir es hier bei uns vor Augen haben, mit einem eigenständigen Haus, einer eigenständigen Organisation und einem Verband im Hintergrund. Nee, das waren in der Zeit eigentlich ausschließlich alles Hausgemeinden, also verschiedenste Familien und Menschen, die dann in den einzelnen Häusern zusammengekommen sind. Also eher das, was wir heutzutage sagen würden, das ist vielleicht ein sehr großer Hauskreis. Genau, und in diesen Gemeinden gab es offensichtlich zwei Probleme. Das eine war ein Problem des Verhaltens, wie sich die Gemeindeglieder verhalten haben. Denn die sind eher zu ihrer griechischen, kretischen Kultur zurückgegangen und haben sich so verhalten, wie man es in dieser Kultur halt macht. Und auf der anderen Seite scheint es dort falsche Leiter gegeben zu haben, die eher aus einem jüdischen Kontext rauskamen und die dann hier Dinge verlangt haben, die eigentlich gar nicht dem Christentum entsprechen. Zum Beispiel hier Beschneidung oder Einhaltung von den Zehn, von den Geboten. Und da sagt Paulus, und die machen das eigentlich auch nur des Geldes wegen. Also es sind eigentlich auch ausgewachsene Kreter, ja, nur mit einem anderen Background, nicht griechisch, sondern jüdisch. Und jetzt lesen wir mit diesem Hintergrund nochmal die ersten 9 Verse. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist, nach dem Befehl Gottes unseres Heilands. An Titus, mein rechtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Deswegen ließ ich dich auf Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und Stadt für Stadt Älteste einsetzt, wie ich dir befohlen habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, denen man nicht vorwirft, liederlich oder ungehorsam zu sein. Denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht gewalttätig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Er halte sich an das Wort, das verlässlich ist und der Lehre entspricht, auf das er die Kraft habe zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Welche Personen spielen denn hier in diesen Versen eine Rolle? Welchen Personen begegnen wir hier in den Versen? Die Ältesten, die da Titus einsetzen soll, genau.
Paulus und Titus,
genau, diese drei. Paulus, der den Brief schreibt, Titus, der den Brief empfängt, und die Ältesten, über die der Paulus dem Titus was schreibt. Genau, über Paulus brauche ich euch, glaube ich, nicht viel erzählen. Da gehe ich jetzt an der Stelle nur auf ganz wenig Punkte ein, denn spannend finde ich, wie Paulus sich hier selbst beschreibt. Er sagt, Paulus, Knecht Gottes, wörtlich Sklave Gottes, und Apostel Jesu Christi. So charakterisiert er sich. Ich bin ein Sklave Gottes und ein Apostel von Jesus. Was bedeutet denn Apostel? Was ist ein Apostel? Genau, ein Botschafter, ein Gesandter. Also jemand, der im Auftrag eines anderen unterwegs ist und der mit gewissen Befugnissen ausgestattet ist, um in dessen Namen aufzutreten und zu handeln. Ja? Also es gibt keinen Botschafter, der nicht auch mit Befugnissen ausgestattet ist und der denjenigen vertritt, von dem er gesandt ist. Sonst bräuchte man ihn nicht senden. Ja? Sonst könnte man sagen, okay, das ist nur einer, der eine Nachricht überbringt. Aber ein Botschafter ist einer, der eine eigenständige Befugnis hat und der im Namen von dem, der ihn gesandt hat, auch auftreten kann. Gut, das soll jetzt auch erstmal über den Paulus schon reichen. Wie gesagt, den kennen wir eigentlich ganz gut. Spannender ist der Titus. Was wissen wir denn über den Titus? Falls wir was wissen. Wie gesagt, ich habe aus dem Stegreif auch nicht viel zusammengekriegt. Ja. Völlig okay.
Also, ich glaube, seine Mutter war Jüdin und sein Vater Grieche und umgekehrt. Also Timotheus.
Ja, ich glaube auch, du bist beim Timotheus.
Also er wurde gläubig durch den Paulus, ja, offensichtlich. Paulus nennt ihn sein Kind.
Genau, Paulus sagt zu ihm quasi mein rechter Sohn im gemeinsamen Glauben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er durch den Paulus zum Glauben an Jesus gekommen ist, genau. Im Galater 2 wird Titus mal erwähnt. Ich lese es kurz vor, Galater 2, Vers 1 bis 3. Danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und legte ihnen, besonders denen, die das Ansehen hatten, das Evangelium dar, das ich predigte unter den Heiden, auf das ich nicht vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Das schreibt er den Galatern im Kontext dessen, ob die jüdischen Gesetze angewandt werden müssen oder nicht. Da bezieht er sich auf seine Reise nach Jerusalem, wo es eben darum ging, gilt das mosaische Gesetz oder nicht. Wo er dann eben zurückkam nach der Ratsversammlung von Petrus und allen und gesagt hat, nee, uns wurde nichts auferlegt, außer das, enthaltet euch vom Blut. Also wo er auch gesagt hat, nee, die haben nochmal bestätigt, dass hier Beschneidung und sowas, das ist mosaisches Gesetz, das gilt nicht fürs Christentum. Und da sagt er, hatte ich den Titus schon dabei. Und er war ein Grieche und sie haben ihn nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Also braucht ihr in den Gemeinden auch nicht anfangen zu sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen, ne? Wenn selbst der Titus in Jerusalem nicht gezwungen wurde, sich zu beschneiden. So, dass das eine Mal wurde erwähnt wird und dann wird er noch im 2. Korinther 8 erwähnt. Denn wir sehen darauf, dass es redlich zugehe, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Auch haben wir mit ihnen unseren Bruder gesandt, dessen Eifer wir oft in vielen Stücken erprobt haben. Nun aber ist er noch viel eifriger aus großem Vertrauen zu euch. Es sei nun Titus, der mein Gefährte und mein Mitarbeiter unter euch ist, oder es seien unsere Brüder, die Abgesandten der Gemeinde sind und eine Ehre Christi. Er bringt ihnen den Beweis eurer Liebe und des Ruhmes, den wir euretwegen haben, öffentlich vor den Gemeinden. Also hier spricht er zu denen in Korinth und sagt, ja, ihr kennt ja den Titus, das ist ein Bruder, den ich euch gesandt habe und der hier Dinge in meinem Auftrag tut. Und der genießt mein Vertrauen und das ist ein eifriger Mitarbeiter. Also, wir können festhalten, Titus war ein Glaubensgenosse, der durch den Paulus wohl zum Glauben gekommen ist. Er war gebürtiger Grieche, er war ein Begleiter von Paulus und Paulus scheint ihn immer mal wieder mit wichtigen Aufgaben betraut zu haben, die der Titus dann in bestimmten Gemeinden ausgeführt hat, wo der Paulus schon wieder weitergezogen war. Paulus hat diesem Titus also vertraut und er hat ihm auch einiges zugetraut, und deswegen hat er ihn mit ganz konkreten Aufgaben betraut. Titus war also sowas wie ein Botschafter von Paulus, ein Vertreter von Paulus in den Gemeinden, der das noch vollendet hat oder ausgerichtet hat, wo der Paulus gesagt hat, das gehört da noch zurechtgebracht. Da muss noch was getan werden. Ich muss weiter, aber ich lasse einen da, dem traue ich das zu, dass der das noch macht. Und jetzt geht es hier in diesem konkreten Brief an den Titus um die Situation der Gemeinden auf Kreta. Und mit welchem Auftrag ist Titus jetzt hier auf Kreta unterwegs?
Die Gemeinde zu besuchen, neue Älteste einzusetzen.
Genau, Titus soll in den Gemeinden Kretas, und da heißt es Stadt für Stadt, Älteste einsetzen, die vorbildlich sind. Ja, und wenn man dann ein bisschen weiterliest über den heutigen Text hinaus, merkt man, denn die, die da gerade jetzt aktuell in den Gemeinden das Sagen haben, die haben zum einen komische jüdische Ansichten und die machen es auch nur wegen dem Geld. Ja? Das heißt, die muss man absetzen und dafür andere einsetzen. Das ist seine konkrete Aufgabe. Genau. Wenn man sich jetzt mal hier vor Augen hält, was wir gerade über Kreta und die Kultur dort erfahren haben, wird es wahrscheinlich gar nicht so leicht sein, die geeigneten Leute zu finden. Das wird nicht so sein, dass er da die Qual der Wahl hat, der Titus. Ja?
Auch das Absetzen, das war sicher auch nicht einfach.
Und auch das Absetzen, genau, das ist eine Herausforderung, wo ich mir vorstelle, ich komme in so eine Gemeinde und jetzt sage, übrigens, ihr kennt mich ja noch, ich bin der Titus, ne? Ich bin hier vor ein paar Monaten mit Paulus durchgekommen und ich habe jetzt hier eine Aufgabe und übrigens, ihr, die dir gerade Chef spielt, ihr dürft es nicht mehr. Ich höre mich mal um, ja, wer das jetzt machen darf. Da muss man dem Titus, der das macht, dem muss man ordentlich was zutrauen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, das auszurichten. Also da würde ich erst mal fragen, kannst du nicht jemand anders schicken, Paulus? Ne? Aber der Titus, der hat diesen Auftrag ausgeführt. So. Und er hat jetzt von Paulus auch ganz konkrete Dinge an die Hand bekommen, die für diese Ältesten, die er auswählen soll, gelten soll. Und jetzt die Frage, welche Eigenschaften soll denn ein Mensch haben, den Titus als Gemeindeleiter einsetzen soll? Welche Eigenschaften soll ein Mensch haben, den Titus als Gemeindeleiter einsetzen soll? Es sollten verheiratete Männer sein. Verheiratet mit wem oder was oder wie vielen?
Mit einer Frau.
Und interessant ist, dass das betont wird mit einer Frau. Das scheint also dort auch nicht selbstverständlich zu sein. Wir wissen jetzt nicht genau, war es das Problem, dass die zusammengelebt haben, ohne verheiratet zu sein? Haben die mit mehreren Frauen zusammengelebt oder waren in ganz wilden Konstellationen? Ja, aber allein schon das muss wohl betont werden. Es soll der Mann von einer Frau sein. Ja. Genau. Und die Kinder sollen ordentlich sein. Sie sollen gläubig sein. Und genau, ihnen soll nicht vorgeworfen werden können, dass sie unordentlich oder ungehorsam sind. Was denkt ihr, warum legt Paulus so viel Wert auf den Familienstand? Bei uns ist es jetzt auch nicht so, dass wir sagen, nur wenn einer hier in die Gemeindeleitung will, der muss verheiratet sein und Kinder haben. Und die Kinder gucken wir uns auch genau an. Das ist zumindest bei uns keine Voraussetzung, um Gemeindeleiter zu sein. Aber hier hat er dem Titus das konkret mitgegeben. Was denkt ihr, warum legt Paulus so viel Wert auf diesen Familienstand?
Vielleicht wegen einer Vorbildfunktion.
Vorbildfunktion?
Mhm.
Genau, Familie stellt natürlich schon mal eine Gruppe dar. Man nennt das das Haus, den Haushalt. Ne?
Aber ich denke, der Paulus, der war doch selber, weiß man ja nicht, aber dass er nicht verheiratet.
Genau, Paulus können wir sehr stark davon ausgehen, dass er keine Frau hatte und keine Kinder. Ja? Alles andere wäre jetzt aufgrund der Briefe und allem, was berichtet, überraschend. Das heißt, was er hier sagt, ist vielleicht nicht verallgemeinert, sondern gilt jetzt erstmal hier für die Aufgabe vom Timotheus. Ja? Es gibt eine andere Stelle, wo Paulus beschreibt, was für Bischöfe gelten soll. Also Bischöfe im Sinne von die Obersten einer Gemeinde. Und zwar schreibt er das auch im Timotheus. 1. Timotheus 3. Da schreibt er, das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt erstrebt, begehrt er eine hohe Aufgabe. Ein Bischof aber soll untadelig sein. Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren. Kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, Wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Habt ihr es gemerkt, was seine Begründung ist, warum er seinem eigenen Haus gut vorstehen muss?
Vorbild.
Er sagt, wenn der schon seine eigene Familie, seinen eigenen Haushalt, da wo er verantwortlich ist, wenn der Bereich schon nicht widerspiegelt, dass er dieser Verantwortung gerecht werden kann, wie soll er dann der Verantwortung über noch mehr Menschen gerecht werden? Ja? Also wir sehen hier, das ist eigentlich ein sehr pragmatischer Ansatz. Ja, er sagt, guckt ihr die Leute an und beurteile sie aufgrund von dem, was du über sie hörst und erfährst. Und das ist mal der erste Hinweis, ob jemand geeignet ist oder nicht. Geht aber noch weiter. Ja, wir hatten jetzt hier angefangen, hatten gesagt, okay, ja, er soll untadelig sein, Mann einer Frau, gläubige Kinder. Geht aber noch weiter hier.
Mhm. Kinder entsprechend. Du kannst nur so gütig und was ich war, alles sein zu deinen Jungen und Kindern, machen aber auch ganz andere Sachen.
Genau. Und das darf man jetzt hier auch nicht verwechseln. Paulus sagt nur, der ist ein guter Christ, bei dem das alles zutrifft. Er sagt, Titus, pass auf, wenn du jemand Geeignetes suchst, halt danach Ausschau. Ja? Das sind erstmal schon mal gute Anzeichen. Erinnert ihr euch an die Predigt vom Sonntag vom Steven Bühner, wer hier war? Da ging es darum, dass ein Baum Früchte hat und dass diese Früchte zeigen, durch was der Baum von seinen Wurzeln her gespeist wird. Da ging es darum, dass aus dem Mund eines Menschen das rauskommt, was in seinem Herz drin ist. Dass man also merkt, das, was ein Mensch redet, was ein Mensch handelt, das offenbart, wie es in ihm drin aussieht. Und hier an dem, was du bei dem Menschen von außen wahrnimmst, kannst du ein Stück weit erkennen, ob bei ihm in seinem Leben Gott schon einiges in Ordnung gebracht hat. Aber er sagt nicht, das ist die Voraussetzung, einen Christen zu erkennen. Er sagt erstmal nur, das ist ein guter Hinweis, um einen möglichen Gemeindeleiter zu identifizieren. Ja? Und er gibt noch eine Reihe weiterer Hinweise. Ja? Ich habe es nur bewusst hier noch mal kurz innegehalten und gefragt, warum betont er das denn so? Denn das ist so eine Stelle, die kann man wirklich missverstehen, kann man sie aus dem Kontext reißen und kann sagen, ja, Paulus hat gesagt, Gemeinde darf nur von Männern geleitet werden, die verheiratet sind und Kinder haben. Ja, und sobald ein Kind Mist baut, muss man den absetzen von der Gemeindeleitung. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich glaube nämlich, das ist eine ganz spezielle Situation, in die er spricht. Und ich versuche es auch gleich noch zusammenzufassen. Wir gucken uns nur noch vorher an, was sagt er denn noch? Was soll auch über diesen Menschen, was soll an Eigenschaften noch gelten? Genau.
Ich habe es jetzt nicht verstanden, aber
ganz viel, genau. Ja, genau. Genau, ich habe es mal hier ein bisschen versucht, so zusammenzufassen. Er sagt ja erstmal, das soll er alles nicht sein und das soll er alles sein. Und ich habe mal versucht, die so ein bisschen zuzuordnen. Also, dass er nicht das sein soll, sondern das. Also, er soll nicht eigensinnig sein, sondern gastfrei und gütig. Was sagt das über ihn aus? Er hat ein Herz für seine Mitmenschen. Ja, er ist nicht egoistisch, sondern er nimmt wahr, was die anderen sind und ist bereit, mit ihnen zu teilen. Dann soll er nicht jähzornig sein, sondern er soll besonnen sein. Ja. Bedeutet, er soll seine Emotionen, seine Gefühle im Griff haben. Er wird nicht von seinen Gefühlen regiert. Dann, er darf nicht jähzornig sein. Entschuldigung, hatten wir gerade. Er darf nicht alkoholabhängig sein, sondern soll beherrscht sein. Also er soll auch sein Handeln im Griff haben. Er soll gut steuern können, was er tut, was er nicht tut, was er lässt. Er soll nicht gewalttätig sein, sondern er soll heilig sein. Bedeutet, er stellt sich nicht über andere und setzt seine Macht ein, um Druck auf andere auszuüben, sondern er stellt sich unter Gott. Also anstatt sich über andere zu stellen, stellt er sich unter Gott. Und er soll nicht gewinnorientiert sein, sondern gerecht. heißt, das ist jemand, der hat auch die Gesellschaft im Blick und was anderen und allen zugutekommt und nicht nur das, was ihm zugutekommt. Und das Allerwichtigste, er hält sich treu und fest an das Wort, also an die Bibel. Warum? Und jetzt kommt die Vorbildfunktion und die Autorität. Damit er die Kraft und Autorität hat, um die Gemeindeglieder zu ermutigen, zu ermahnen und zurechtzuweisen. Deswegen muss derjenige, der hier jetzt neu eingesetzt wird, der darf nicht angreifbar sein. Wenn der zu einem Gemeindeglied sagt und sagt, du, das ist nicht in Ordnung, dann kann es nicht sein, dass das Gemeindeglied sagt, ja, aber du machst doch auch oder guck mal, deine Söhne oder sowas machen das. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass die Leute, die hier eingesetzt werden, um diese Situation, die schon so kompliziert ist, wieder zu ordnen, dass die nicht angreifbar sind. Und eins muss man sich vor Augen halten, der Titus hat den Auftrag, durch Kreta zu ziehen und Stadt für Stadt das zu tun. Wie viel Zeit hat der, um das zu tun, pro Stadt, pro Gemeinde? Der ist nicht in jeder Gemeinde ein Jahr und kann alle Leute perfekt kennenlernen oder sowas. Der hat eine begrenzte Zeit. Und deswegen kriegt er hier Kriterien an die Hand, mit denen er in relativ kurzer Zeit entscheiden kann, wer denn hier ein geeigneter Kandidat ist und wer nicht. Und diese Kriterien, die er hier an die Hand kriegt, die sind für seine Aufgabe auf Kreta gedacht. Ja? Weil da muss relativ zügig jetzt was geordnet werden. Und da müssen Leute gefunden werden, die geeignet sind. Und das darf man eben nicht so verstehen mit alle, die durchs Raster fallen, sind schlechte Christen. Nee, aber hier sagt er, das sind deine Kriterien, um in der Aufgabe, die du hast, schnell Leute zu finden, die geeignet sind. Ja, die hier die Ordnung, die gute Ordnung wiederherstellen können und die die Kraft haben, um sich gegen diese schwierige Kultur hier zu stellen. Also das ist letztlich wirklich, deswegen habe ich gesagt, das ist ein ganz handfester Ansatz eigentlich hier. Der Paulus weiß genau, was die Probleme sind und er gibt dem Titus wirklich eine Liste. Und wenn ihr diese Liste mal von oben nach unten lest, werdet ihr merken, eigentlich ist die auch von oben nach unten relativ leicht abzuarbeiten. Das erste ist untadelig. Was heißt untadelig? Das heißt, niemand kann ihm einen Vorwurf machen. Also sprich, das ist keiner, wo klar ist, der hat eh ein Gerichtsverfahren laufen oder da beschweren sich die Nachbarn eh ständig über ihn. Das kriegt man mit, ohne mit ihm einmal gesprochen zu haben. Wie sein Familienstatus ist, wie seine Kinder sind, da braucht man sich nur mal in seinem Umfeld anhören. Ja? Und dann kommen die Dinge, die alle nicht sein sollen. Jähzornig, Säufer, sowas. Ne? Auch die Dinge, die bringt man alle in Erfahrung, wenn man sich in seinem direkten Umfeld umhört. Und erst dann kommen die Dinge, die er sein soll. Gütig, sowas. Ne? Und da merkt man, da kommt er schon näher an den ran. Um das zu entscheiden, muss er den schon ein bisschen besser kennenlernen. Ja? Das heißt, er kriegt eine richtig handfeste Liste, die er an jeder Stadt nutzen kann, um zu sagen, okay, hier, die 5 kommen in Frage. Und dann kann er sich bei diesen 5 weiterarbeiten und sagen, okay, nee, 4, okay, jetzt sind es noch 3. Okay, die 3 lerne ich mal besser kennen. Okay, jetzt bleiben noch 2 übrig. Okay, mit den 2, mit denen machen wir das. Und dann kann der in einer Woche, sage ich jetzt mal, kann er das in einer Gemeinde entscheiden und kann dann weiterziehen. Sodass der nicht ein Jahrzehnt auf Kreta verbringt, sondern nach ein paar Monaten auch wieder zurückreisen kann. Und deswegen glaube ich, dass man diese Liste eben nicht verallgemeinern kann und sagen, oh, das ist der Anspruch, den Paulus hat an einen Gemeindeleiter in jeglicher Situation, in jeder Zeit, in jeder Kultur. Nee, das war eine ganz konkrete Aufgabe, die er dem Titus geschrieben hat. Er hat gesagt, sind deine Kriterien für deine Aufgabe. Ja. Also wirklich ein starkes Sieb, um viele Leute auszusieben, um schnell an die größten Goldklumpen ranzukommen. Ja. Genau, das heißt, wonach Titus hier also auf Kreta Ausschau hält, sind Menschen, die ebenfalls eine Sonderstellung in der Gemeinde einnehmen können, die so wie Paulus und so wie Titus dazu taugen, um große Herausforderungen und Aufgaben zu bestehen. Und dieses mit besonderen Aufgaben betraut sein, das ist eben das, wo ich dann gemerkt habe, das ist das, was alle hier verbindet. Das ist der Paulus, das ist der Titus Und das sind die Ältesten, die er hier sucht. Und eben wohlgemerkt, das ist hier eine ganz konkrete Geschichte, in eine konkrete Situation. Hier geht es wirklich darum, geeignete Leute für konkrete Problemstellungen zu finden. Es geht nicht darum zu sagen, jeder Christ muss so sein. Und es ist auch ganz klar, dass die Gemeinde Gottes funktioniert. Da braucht es eben mehr als nur die Ältesten. Da braucht es jedes Gemeindeglied und jedes Glied hat seine eigene Aufgabe. Genau, das ist das, was ich euch heute mitbringen wollte, wo ich hoffe, dass es euch zum einen hilft, den Anfang des Briefs zu verstehen und auch jetzt den Rest noch ein bisschen einzusortieren. Und wen dieses Video interessiert, das kann man sich auch hier im Internet bei YouTube frei angucken. Da gibt es auch noch über alle möglichen anderen Bücher der Bibel. Diese Art finde ich unglaublich gut gemacht, aber hilft manchmal, das noch ein zweites und ein drittes Mal anzugucken. Genau, ich bete noch. Und wir können dann zum Schluss das Vaterunser gemeinsam beten. Vater, ich danke dir, dass du den Paulus und den Titus gebraucht hast, um besondere Aufgaben zu erfüllen. Und die Aufgabe, vor der der Titus hier stand, das war eine gewaltige und da möchte ich nicht mit ihm tauschen. Und die Kriterien, die Paulus ihm mitgegeben hat, um nach geeigneten Leuten zu suchen, das waren auch keine einfachen Kriterien. Und da danke ich dir, dass es wohl doch möglich war, auch in dieser Kultur, in dieser problematischen Gesellschaft Leute zu finden, die diesen Kriterien entsprochen haben. Und dass diese Leute dann wohl den Gemeinden gut vorstehen konnten. Und so möchte ich dich auch bitten, dass du uns hier mit dem ausrüstest, was wir als Gemeinde brauchen, dass du uns die Menschen gibst, die wir hier brauchen, dass wir auch erkennen, wer an welchem Platz gut dran ist und dass jeder von uns, auch wenn er nicht in der Leitung ist, doch weiß, er ist auch Glied dieser Gemeinde und jeder ist wichtig und ist ein Teil. Und da danke ich dir, dass du einen Leib geschaffen hast, eine Gemeinde, in der jeder seinen Platz hat und der nicht nur Auge ist oder nur Ohr oder nur Hand oder nur Fuß, sondern in der jeder seine Aufgabe hat. Danke. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.